Herr Jesus, wir danken dir für die Möglichkeit, heute Morgen hier zu sein. Und wir sind hierher gekommen mit genau dem Grund, auf deine Worte zu hören. Und wir durften schon davon singen. Worte des Lebens hast du, Herr, für mich. Worte des Lebens, die so viel bewirken können. Das wünschen wir uns so sehr, dass deine Worte uns erreichen, dass deine Worte uns prägen, dass deine Worte uns verändern können und dass du selbst der Redende bist heute Morgen. Herr, wir danken dir, dass du Leute beauftragt hast, Worte weiterzusagen. Heute wird Rocco hier stehen und Worte des Lebens, Worte von dir sagen. Wir bitten dich für ihn, dass du ihn segnest zum Reden und dass du uns alle miteinander segnest zum Hören. Dass wir offene Ohren haben, so wie wir es gesungen haben im Lied. Ja, wir danken dir dafür, fürs Zusammensein und bitten dich um deinen Segen. Amen.
Amen.
Ja, ehe wir die Worte des Lebens hören werden, wollen wir eure Schatzjugend einladen, mit uns noch ein Lied zu singen. Das ist das Lied 733. Und ich möchte dazu aus dem Philipperbrief noch ein paar Verse lesen. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Das Lied 733.
Liebe Geschwister,
Erst vor wenigen Wochen ist unser Bruder Eckhard heimgerufen worden. Ihr erinnert euch sicher noch gut daran. Und eigentlich habe ich ihn kaum gekannt. Ein sehr bedauerliches Versäumnis, wie mir erst kürzlich bewusst geworden ist. Der Eckhard, der wusste immer die Namen meiner Kinder. Und sogar in der richtigen Reihenfolge. Amos, David, Jakob, Jürgen, Matteo, Paula, hat er mir immer aus dem Gedächtnis aufgesagt. Meistens, wenn ich ihn ja draußen vom Gottesdienst auf dem Parkplatz begegnet bin. Und manchmal hat er mir auch gesagt, dass er für sie betet. Aber ich bin mir sicher, dass er nicht nur die Namen von meinen Kindern gekannt hat, sondern wahrscheinlich sogar von allen Kindern in unserer Gemeinde. Und vielleicht sogar darüber hinaus. Und er hatte immer lobende Worte. Für den Amos zum Beispiel, wenn er mal Klavier gespielt hat. Und es hat den Amos sehr motiviert, wenn sein Freund Eckhard mit anwesend war. Und er hat aber auch geweint, als wir ihm vom Krebs erzählt haben. Das Herz eines Kindes kann man nur gewinnen, wenn man sich selbst sein Kinderherz bewahrt hat. Und ich glaube, der Eckhard hatte ein Kinderherz. Den Bibeltext, der heute im Mittelpunkt stehen soll, den finden wir im Matthäusevangelium. In Kapitel 18, ab Vers 1. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Soweit erstmal. Unserem Herrn wird hier von seinen Jüngern die Frage gestellt, wer der Größte im Himmelreich ist. Sie hatten wahrscheinlich damit gerechnet, dass das Himmelreich schön bald real greifbar anbrechen würde. Man kann deswegen annehmen, dass es den Jüngern weniger um theologische Fragen ging, dafür aber mehr um ihre eigene zukünftige Stellung in diesem Reich. Und über so viel Unverfrorenheit, könnte man fast sagen, wäre man heutzutage empört. Aber womöglich empfindet man das heute schlimmer, als es vielleicht damals gemeint war. Weil Herr Jesus, der empört sich ja nicht über die Frage der Jünger. Weil ich glaube, er erkannte vielmehr durch diese Frage, in welcher geistlichen Unreife sie sich noch befanden. Und der Herr verdreht aber deswegen nicht genervt die Augen und seufzt, sondern er bringt bei dieser Gelegenheit die Dinge einfach in die richtige Reihenfolge. Meine lieben Jünger, zuerst müsst ihr mal in das Himmelreich hineinkommen. Erst dann hat die Frage nach Größe, wenn überhaupt, irgendeinen Sinn. So empfinde ich seine Antwort. Der Zugangsschlüssel zum Himmel, den der Herr uns hier nennt, ist dann zugleich auch die Antwort auf die Frage nach der Größe. Wichtig soll uns aber heute nicht die Größe im Himmelreich sein. Da könnte man sicher lange drüber reden. Auch vielleicht das Thema Größe und Dienst in der Gemeinde soll heute unbeleuchtet bleiben. Von Interesse ist heute Vers 3. Das Kindwerden soll heute im Vordergrund stehen. Und außer Johannes erwähnen eigentlich alle Evangelisten diese Begebenheit mit den Kindern, sogar mehrfach. Zweimal im Matthäus-Evangelium, zweimal im Markus und zweimal im Lukas, mit jeweils leicht unterschiedlichen Akzenten. Ich lese mal kurz. Die zweite Matthäus-Stelle steht in Matthäus 19, also gleich im Anschluss. Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger fuhren sie aber an. Jesus aber sprach: Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich. In der Fußnote steht bei mir die Königsherrschaft der Himmel. Oder Markus 10, Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger fuhren sie aber an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und noch Lukas 18, Vers 15. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm. Und hier möchte ich noch anmerken, steht in der Fußnote bei mir wörtlich Säuglinge. Vermutlich waren damit die Kinder gemeint, so bis 3 Jahre. Brachten die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Aber als die Jünger es sahen, fuhren sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls ins Himmelreich kommen. Was empfindet ihr bei diesen Worten? Wird eure Fantasie jetzt angeregt und ihr vergleicht euch mit kleinen Kindern? Was sind sie, was ich nicht bin? Oder was ich nicht mehr bin? Kleine Kinder. Die Ehefrauen müssen vielleicht jetzt spontan an ihre Männer denken. Aber vielleicht geht es dem einen oder anderen, wie es mir gegangen ist. Bis vor kurzem habe ich diesen Jesusworten eher wenig Beachtung geschenkt. Man glaubt eben zu wissen, wie es ungefähr gemeint ist. Aber wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, diese Begebenheit steht nicht in der Schrift, um vielleicht sowas wie die kinderliebe Seite vom Herrn zu zeigen, so wie unsere Politiker im Wahlkampf sich gern mit Vertretern aller sozialen Gruppen zeigen und fotografieren lassen. Herr Minister so und so nimmt ganz zufällig ein kleines Kind auf den Arm und berührt damit die Wählerherzen. Wir kennen das. Und nebenbei bemerkt, in den Abteilungen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung kennt man diese psychologischen Zusammenhänge sehr gut. Und man überlässt dort auch nichts dem Zufall. Aber das würde ich eher als Heuchelei bezeichnen. Nicht so bei unserem Herrn. Er hat die Geste mit den Kindern ernst gemeint, sonst wäre sie uns nicht mit dieser Klarheit und Eindeutigkeit überliefert worden. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Himmelreich kommen. Wenn wir unseren Herrn ernst nehmen wollen, was müsste auf diese Worte hin passieren? Ganz konkret. Unser Herr spricht damals ja nicht zu Theologen. Zu solchen vielleicht, die heutzutage in ihrer Selbstüberschätzung weise und milde lächeln würden, weil sie überzeugt sind, eine Metapher entdeckt zu haben. Der Ausleger William MacDonald hat auch eher eine Tendenz zur Metapher und einem übertragenen Sinn. Aber ist das eine Metapher? Umkehren und zu Kindern werden, heißt das nichts anderes als bekehren und Kind Gottes werden? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wozu hat der Herr dann tatsächlich Säuglinge und Kleinkinder in die Mitte gestellt? Ich habe hier kaum Zweifel, dass er das so gemeint hat, wie es da steht. Aber kommt denn dann zur Wiedergeburt als dem bisher einzigen Weg in den Himmel noch das Wiederkindwerden dazu? Es geht mir schon längere Zeit durch den Kopf und seit kurzem durchs Herz. Nicht, dass ich dadurch an meiner Errettung zweifeln würde. Im Gegenteil. Der scheinbare Widerspruch im Kopf, der mich antreibt, erzeugt eigentlich eher Entspannung und wachsenden Frieden im Herz. Um bei euch aber keine falschen Erwartungen zu wecken, eine logische Erklärung dieser Textstelle bleibe ich euch heute schuldig. Ich habe da keine Überraschung parat. Aber lassen wir unseren menschlichen Verstand doch mal mehr zu einem Beobachter werden, der nicht immer alles gleich verwirft, was er nicht sofort versteht. Und versuchen wir dagegen, mal unsere Herzensaugen zu öffnen. Wie schon gesagt, das waren keine verköpften Theologen damals, denen er das gesagt hat. Abitur und Hochschulabschluss hatten die nicht. Und mich bringt es auch keine Haaresbreite näher an den Sinn dieser Aussage. Sehr viel näher dagegen bringt mich die Euphorie, die ich spüre, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und die Wohnungstür öffne und das helle Lachen meiner kleinen Paula höre, oben auf der obersten Treppe, und sie mir fast entgegenschreit: Papa, guck mal unsere Höhle, die wir gebaut haben. Und dann komme ich gerade noch so dazu, meine Jacke auf diesen Schultaschenberg, der sich bei uns im Flur immer türmt, noch oben drauf zu werfen, um 2 Sekunden später mit in die Kissen- und Deckenhöhle zu kriechen, wo mich drinnen auch schon kreischend mein kleiner Matteo erwartet. Wie lange ist es her, dass ich meinem himmlischen Vater so begegnet bin? 1 Jahr, 5 oder schon mehr als 30? Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls ins Himmelreich kommen. Das ging mir nicht mehr aus dem Sinn. Was soll das bedeuten? Vom Verstand her weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es mir alles bedeutet, wenn ich in der Nacht, vielleicht 2:30 Uhr in der Frühe, leise Schritte neben meinem Bett höre und dann ein kleiner Lockenkopf wortlos unter meine Decke kriecht, die kalten Füßchen zwischen meine Beine gesteckt, wortlos. Der Herzschlag viel schneller als meiner. Nur einen Augenblick später spüre ich den zarten und gleichmäßigen Atem auf meinem Gesicht. Ich selber kann dann meistens nicht mehr so tief schlafen oder auch gar nicht mehr. Vielleicht wegen meinem Keuschhüsten-Trauma, wer weiß. Aber egal, jede Sekunde geopferter Schlaf ist es das wert. Weil dann weiß ich, warum ich lebe. Und es verschafft mir eine leise Ahnung davon, warum unser Vater im Himmel immer noch Gnadenzeit gewährt. Er kann sein Wesen nicht selbst verleugnen. Und mir dämmert, warum du und ich lebe, warum er dich und mich im Sinn hatte, von Anfang an, und was er an dir und an mir liebt. Hatte ich bisher diese Jesusworte nur mit dem Kopf zur Kenntnis genommen, so hat er endlich mein Herz erreicht. Dein himmlischer Vater liebt das kleine Kind in dir, den kleinen Ralf, die kleine Heidi, die kleine Katrin, den kleinen Roland, die kleine Kerstin, den kleinen Klaus. Wenn ihr nicht umkehrtet und werdet wieder wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls ins Himmelreich kommen. Der Amos, der spielt euch jetzt mal ein kleines Klavierstück vor für uns und im Gedenken an seinen Freund Eckhart. Wir wissen, was unser himmlischer Vater für unsere Liebe bezahlt hat. Er hat uns ja zuerst geliebt, von Anfang an. Und er sehnt sich nach unseren kindlichen Herzen, nach der Reinheit unserer kindlichen Seele. Und lange habe ich nachgedacht, was kleine Kinder so liebenswert macht. Ja, ich weiß, dass jetzt vielleicht nahezu jede Mutter denkt, okay, die meiste Zeit sind es aber einfach nur Plagegeister, die Nerven, Zeit und viel Kraft kosten. Das stimmt, ihr habt recht. Aber ich habe 6 Stück davon und keins würde ich wieder hergeben wollen. Wenn unsere Kraft nicht so beschränkt wäre, hätte ich gern nochmal so viele Kinder. Und ich bin, weiß Gott, kein fauler Familienvater, dem das so leicht über die Lippen ginge, weil er sich womöglich zu Hause rar macht. Aber im Rückblick auf die letzten 14 Jahre ist mir nichts begegnet, für das es sich mehr gelohnt hätte zu leben. Könnten wir konkret sagen, was das Besondere ist, was kleine Kinder so heraushebt, dass der Herr sie uns als Vorbild hinstellt? Eins benennt er ja, die Niedrigkeit. Und die umfasst aber sehr viel. Ganz allgemein beschreibt ja Niedrigkeit eine Relation, eine Stellung bezüglich der Hoheit. Ist jemand in Niedrigkeit, dann heißt das, ein anderer ist in Hoheit. Und Kinder sind ja ganz zwangsläufig die Schwächsten innerhalb der Gesellschaft. Sie werden gleichsam in diese Stellung hineingeboren. Also mal abgesehen von Königskindern, die schon mit ihrer Geburt in Hoheit sind. Aber auch diese Hoheit können sie sich ja nicht selbst erstreiten. Sie wird ihnen von Stärkeren garantiert. Kleine Kinder sind also schwach und hilfsbedürftig. Absolut. In jeder Hinsicht. Sie können nichts aus sich selbst heraus. Nahrung, Kleidung, Wärme, also die Dinge, die dem körperlichen Erhalt dienen. Alles kommt von den Eltern. Und Kinder lernen das innerhalb weniger Tage, dass die Eltern die Quelle dafür sind. Sie sind sich vielleicht dieser Konstellation nicht bewusst. Wozu auch? Sie sorgen sich darum auch nicht. Allenfalls intuitiv, wenn sich die Eltern streiten und sie dadurch Trennungsängst erleben. Trennungsamt, Angst ist im Übrigen eine der archaischsten, also der ursprünglichsten Ängste, die ein Kind durchleben kann. Schon als Säugling und sogar im Mutterleib, beim Kaiserschnitt. Und es ist nicht zu fassen, dass es Frauen gibt, die diese Art der Entbindung freiwillig und ohne medizinischen Grund wählen. Die Trennung von den Eltern, insbesondere der Mutter, hinterlässt immer bleibende Spuren in der kindlichen Seele. Umso größer erscheint der Wahnsinn, dass vor einigen Jahren in der DDR Kleinstkinder, man stellt sich vor, ab dem Alter von 6 Wochen in sogenannte Wochenkrippen gegeben wurden. Die emotionale Zuwendung durch die Betreuerinnen war dort nur auf ein absolutes Existenzminimum reduziert. Und tatsächlich diskutiert man heute ernsthaft darüber, sowas wieder einzuführen. Aber das nur am Rande. Kleine Kinder sind auch in ihren seelischen Bedürfnissen völlig abhängig. Liebe und Zuwendung kommen von den Eltern. Und dort suchen sie sie normalerweise auch. Und ich staune immer wieder darüber, wenn unsere Kinder einfach zu uns kommen und sagen, ich hab dich lieb, ohne erkennbaren Anlass. Und selbst dann noch, und das ist das, was mich besonders erstaunt, selbst wenn es unmittelbar vorher einen Krach gegeben hat, kommen sie anschließend und möchten umarmt werden. Zumindest die Kleinen machen das noch so. Aber um die Kleinen geht es ja heute. Kleine Kinder sind hemmungslos offen und ehrlich. Kindermund tut Wahrheit kund. Den Spruch kennen sicher die meisten. Und das in passenden und unpassenden Momenten. Davon können alle Eltern ein Lied singen. Kleine Kinder sagen immer die ungeschönte Wahrheit. Völlig frei von Heuchelei und Absichten. Schonungslos. Und das kann mitunter schmerzhaft sein. Für uns Erwachsenen. Kleine Kinder vertrauen bedingungslos. Und diese Eigenschaft empfinde ich als die stärkste und bewundernswerteste. Dieses Vertrauen in mir als Vater ist mir der größte, nur erdenkliche Antrieb, alles zu tun, um dasselbe nicht zu enttäuschen. Besonders wenn sich das Vertrauen auf eine Zusage von mir bezieht. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte meinem Kind versprochen, ihm in einer brenzlichen Situation beizustehen und wäre dann nicht da, dann schnürt es mir die Kehle zu, wenn ich daran denke, wie es verlassen dastünde und erkennen müsste, mein Vater kommt nicht. Wir Eltern müssen Acht geben, dass dieses kindliche Vertrauen nicht zerstört wird durch leere Versprechungen. Denn das Vertrauen in den himmlischen Vater hängt später in einem hohen Maße davon ab, ob ein Kind seinen Eltern vertrauen konnte. Ich habe mal den Spruch gehört, Gott kann alles, nur eins nicht, den enttäuschen, der ihm vertraut. In etwa gibt es auch in Lukas 11 eine Bibelstelle, die von Ähnlichen spricht, wo steht, wenn euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das besagt nichts anderes, als dass mein himmlischer Vater mir nichts Schlechtes gibt, wenn ich ihm etwas Gutes bitte. Darauf kann ich felsenfest vertrauen. Was hat sich seit unserer Kindheit verändert, dass uns diese Ermahnung durch den Herrn überliefert wurde? Oder andersrum, was ist bei uns von den kindlichen Eigenschaften übrig geblieben? Was davon bestimmt noch unser Handeln und Denken? Auf wen oder was vertraue ich? Vertraue ich, dass ich mit den täglichen Lebensnotwendigkeiten versorgt bin? Meiner eigenen Kraft und Genialität? Ist meine Arbeitsplatzwahl davon bestimmt gewesen, vielleicht einen unbefristeten Vertrag zu bekommen? Oder wähle ich den Arbeitgeber hauptsächlich danach aus, welche Zukunftssicherheit sein Name verheißt? Oder ist es mir egal, woher mein Unterhalt kommt und ich frage lieber den Vater, wo er mich haben will und wo ich am meisten für ihn nützlich sein kann? Und ich muss bekennen, dass ich meistens eher nach ersterer Weise gehandelt habe. Oder von wem oder was wird mein seelisches Gleichgewicht bestimmt? Werde ich zur Zumutung für meine Mitmenschen, wenn ich von meiner Frau nicht die Liebe und Zuwendung erfahren habe, die ich mir vorgestellt hatte? Oder ist es mir bewusst, dass Menschen immer enttäuschen werden und pflege deswegen auch in besonderem Maße die Liebesbeziehung zum Herrn? Und wie sieht es mit der Wahrheit aus oder sogar mit der Wahrhaftigkeit? Beuge und beschönige ich die Wahrheit, wie es mir gerade günstig erscheint? Von astreinen Lügen will ich ja gar nicht sprechen. Oder fühle ich mich zuerst der Wahrheit verpflichtet und weniger der Blutsbande und anderen Verquickungen? Vertraue ich meinem himmlischen Vater blind? Bin ich mir meiner Errettung sicher? Glaube ich, dass sein für mich geplanter Weg auch der beste für mich ist? Vielleicht gibt es unter euch jemand, der noch oder wieder am beschriebenen kindlichen Ideal dran ist. Wenn ich mich betrachte, dann kann ich nur jeden Tag aufs Neue die Gnade meines Herrn erbitten. Was ist nur aus uns geworden? Wie haben wir uns verändert? Oder wer hat uns verändert? Weil jeder trägt noch das kleine Kind in sich. Jeder Mensch, das singen wir manchmal in einem Lied, ist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Ihr kennt vielleicht diesen Text. Aber warum verberge ich dann so sehr das kleine Kind in mir? Viele von uns haben im Laufe ihres Lebens gelernt, zu misstrauen als zu vertrauen. Eigene Stärke statt Schwäche zu zeigen. Besser als die anderen zu sein oder zumindest zu meinen, es sein zu müssen. Und im Kindergarten geht es spätestens los. Wenn mein Spielkamerad mich auslacht, weil ich meine Tränen nicht unterdrücken konnte, aus welchem Grund auch immer. Mit ungefähr 6 Jahren hatte ich es drauf, fast alle Tränen, aus egal welchem Anlass, zu unterdrücken. Und Söhne lernen schnell, ihrem Vater gegenüber keine Schwächen mehr zu zeigen. Weil sie es nicht mehr ertragen können, dieses ewige: Stell dich nicht so an, reiß dich doch zusammen. Was bist du für eine Memme, du Versager? Väter, denen man es nie recht machen kann und die ständig verurteilen. Leider nehmen Kinder dieses Urteil über sich an. Sie glauben es selbst. Und das einst unbeschwerte Kind wird eingemauert. Das Kind, das immer so falsch ist und deshalb nie freundliche Erwiderung erfährt. Und das Narbengewebe der Verletzungen wirkt wie ein Panzer, der sich langsam schließt. Mit eingeschlossen werden Bitterkeit und Selbstzweifel. manchmal sogar Selbsthass. Und aus dieser erworbenen Verhärtung heraus fängt man selbst an, Schwächere zu demütigen und gezielt zu verletzen. Man weiß ja nur zu gut, wo die sensiblen Stellen sind, die man nur treffen muss. Spott und Zynismus werden zu stetigen Begleitern. Elmar Kupke, ein deutscher Aphoristiker, hat mal gesagt, Zynismus ist endgültige Enttäuschung. Welchen Anteil habe ich als Vater daran, dass mein Kind lernt, wie es mit Worten demütigen und verletzen kann? Ich fürchte den Hauptanteil. Warum sind wir oftmals so hart zu unseren Kindern, wo wir doch genau wissen, wie wir selbst so waren oder sogar noch sind? Warum geben wir nicht zu, dass wir genauso schwach waren? Und warum legen wir die Messlatte so unverschämt hoch? Komischerweise entdecken wir genau die Schwächen an unseren Kindern, die wir selbst haben. Eben weil wir sie selbst haben, bemerken wir sie überhaupt. Sagen wir aus erzieherischen Gründen nur die halbe Wahrheit? Oder aus Furcht, unsere Autorität zu verlieren? Wir sagen, du bist ein Versager. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte lautet, ich bin's auch. Ich war genauso wie du. Und deshalb kann und will ich dir da raushelfen. Wir schaffen es gemeinsam. Das verbindet. Und es untergräbt keinesfalls meine Autorität. Weil mein Kind weiß dann, dass ich seine Probleme verstehen kann und wird deswegen auch seine Hilfe bei mir suchen. Es gibt Gott sei Dank viele Familien, auch in unserer Gemeinde besonders, Familien, wie man so schön sagt, mit pietistischem Erbe, in denen der Umgang miteinander seit jeher von Wertschätzung und Liebe geprägt war. Intakte Familien mit weitgehend unverletzten Kindern. Aber leider besteht auch in vielen Familien ein generationenübergreifender Fluch. Vater oder Mutter oder auch beiden fällt es schwer zu lieben, weil sie selbst als Kind ihr verletzliches Herz einmauern mussten. Du bist so, weil dein Vater so war, und er war so, weil auch schon sein Vater so gewesen ist. Eine endlose Geschichte. Aber es gibt einen Ausweg. Das Wiederkindsein bei unserem himmlischen Vater. Er ist nicht so wie unsere leiblichen Väter. Und deshalb brauchst du nicht so bleiben, wie du bist, wenn du zu ihm kommst. Weil der Vater, der himmlische Vater, kennt dein kindliches, zartes Herz, weil er dich von Anfang an kennt. Und er liebt dieses Herz. Er möchte es wieder zum Vorschein bringen, dass es wieder seine Wärme verströmen kann, dass wieder ein Zugang von ihm zu dir besteht. Und der himmlische Vater kann das Vertrauen seines Kindes nicht enttäuschen. Das Kind in dir hat Zugang zum Himmel. Und wenn irgendwann deine Seele deinen Körper verlässt, dann streift nur das Kind in dir seine Sündenhülle ab und kehrt heim in das Haus seines Vaters. Hast du ein Vaterhaus? Findest du den Weg dorthin zurück? Traust du dich anzuklopfen? Aber du brauchst noch nicht mal zu klopfen. Er kommt dir schon entgegen, noch ehe du das Haus erreichst. Er kommt dir im Moment deiner Umkehr entgegen. Tag und Nacht hat er auf diesen Moment deiner Rückkehr gewartet. Begonnen hatte ja alles mit dem Vertrauensbruch im Paradies. Dort haben Adam und Eva ihr kindliches Herz verloren. Dort hat erstmals die Abhängigkeit geendet und dort wurde erstmals die Wahrheit gebeugt. Und dort wurde auch erstmals das Vertrauen gebrochen. Dieser Zustand hatte Bestand bis zum Zeitpunkt von Golgatha. Und deshalb sagt der Herr, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls ins Himmelreich kommen. Und er kann das sagen, weil er die Möglichkeit dazu geschaffen hat am Kreuz. Er hat durch sein Blut den Weg zurück zum Vater für uns geebnet. Und der Vater hat seinen eingeborenen und geliebten Sohn geopfert, weil ihm unsere Kinderherzen alles bedeuten. Unser Kinderherz. Ich glaube, der Sinn unserer Existenz ist unsere kindliche Liebe zum Vater. Reine Herzen, die ihn lieben, sucht er. Und nichts bedeutet ihm mehr. Ja, nichts außer unserer kindlichen Liebe bedeutet ihm überhaupt etwas. Der Herr sucht unsere Treue, unser unerschütterliches kindliches Vertrauen und unsere vorbehaltlose Liebe. So, wie er uns ursprünglich erschaffen hatte. Und die Befreiung unseres kindlichen Herzens schafft nicht nur Zugang zum Himmel, sondern auch Zugang zu unseren eigenen Kindern. Und wem das zu dumm und zu kindisch ist, der verzweifle doch bitte schön in seiner Todesstunde. Dann, wenn es langsam dämmert, dass das Leben ohne Liebe gänzlich sinnlos war. Wenn dann am Grab kein Kind eine Träne vergießt. Und natürlich können wir nicht unsere Erfahrungen und unser Wissen rückgängig machen. Wir können nicht den Verstand von kleinen Kindern wiedererlangen. Was wir aber können, ist wieder unserem Kinderherz folgen. Und wenn es gerade das ist, was der Herr an mir nur liebt, dann will ich alles ablegen, was das Kind in mir gefangen nimmt. Zum Schluss möchte ich euch noch eine sehr schöne Beschreibung eines alten und nur noch heutzutage sehr selten gebrauchten Begriffs, nämlich der Einfalt, vorlesen. Und Friedrich Kirchner schreibt 1907 in seinem Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe: Einfalt bezeichnet eine gewisse Begrenztheit des Verstandes und Geradheit des Urteils und, da diese den Kindern eigen ist, die echte Kindlichkeit. Sie kann auch als die Abwesenheit von Ziererei, falscher Rücksichtnahme, Verstellung und Unredlichkeit verstanden werden. Wer einfältigen Verstandes ist, kann nicht nach weitaussehenden und verwickelten Absichten handeln. Wer einfältigen Herzens ist, will es nicht. Das Handeln und Denken eines einfältigen Herzens, eines kindlichen Herzens, dazu helfe und segne uns unser Herr Jesus Christus. Amen.
Thank you. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast. Ja, hilf uns bitte, dass wir dir bedingungslos vertrauen, wie es Kinder tun. Du hast es so deutlich vor uns ausgebreitet, wie das Leben der Kleinen ist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht vor dir präsentieren wollen, dass wir dir unsere Schwachheiten, unser Unvermögen nennen, denn du siehst ohnehin in unser Herz, du weißt alles, wie es um uns steht, du hast uns aber deutlich gemacht, wie du uns haben willst. Und wir haben allen Grund, uns so zu verhalten, wie du es willst, denn du hast uns erlöst, du hast uns errettet, du kennst uns ja durch und durch. Und so schenk uns bitte diese Einfalt des Herzens, von der wir zuletzt gehört haben. Wir danken dir für das Beisammensein heute Vormittag und bitten dich, dass es in uns nachwirkt, was wir gehört haben. Wir bitten dich um deinen Schutz und Bewahrung und danken dir für diesen schönen sonnigen Sonntag. Amen.
Amen. Amen.
Zwei Brüder aus unserer Mitte haben in der letzten Woche tausende Kilometer auf Europas Straßen verbracht. Und ich bin so froh, dass ihr wieder heil zurückgekommen seid. Ich denke, da gäbe es ganz viel zu erzählen. Vielleicht könnt ihr mit wenigen Sätzen mal was zusammenfassen, wie es euch gegangen ist. Und andermal ist sicherlich Zeit für mehr. Und anschließend würde ich den Stefan noch bitten, dass er was zum nächsten Wochenende sagt.
Ja, ihr lieben Geschwister, wie ihr seht, sind wir wieder gesund, mittlerweile auch munter wieder da. Es waren über 3000 Kilometer und wir müssen sagen, die Gebete haben uns wirklich bewahrt. Wir hatten nicht eine einzige kritische Situation, bis auf die Reifenpanne, das ist aber nun nichts Außergewöhnliches. Und wir müssen sagen, auch dort unten, wir hatten wirklich den Eindruck, dass wir mit Freuden empfangen wurden, dass die Sendung, also diese Bibelausstellung, die wir dort runtergebracht haben, dort unten wirklich unheimlich auf Anklang stößt. Es ist nur eine Woche, die da unten ist. Wir haben gedacht, für diesen Riesenaufwand, aber es haben sich 40 Klassen angemeldet, Schulklassen angemeldet in dieser Woche. Ich weiß gar nicht, wie die das bewältigen wollen. Also es ist enorm, was doch da unten so in Bewegung ist. Und wir beide sind auch wirklich in allem bewahrt geblieben. Und auch die Hilfsgüter, die wir mitgebracht haben, wurden mit Schmerzen erwartet, müssen wir wirklich sagen. Die Schwester hat uns erzählt, sie hatte Geschwister aufgefordert, ob sie für die Bibelausstellung Kuchen backen würden. Und haben die gesagt, das tut uns leid, wir kriegen erst nächste Woche Rente, wir haben kein Mehl und gar nichts, um backen zu können. Nun konnten wir da ja gut aushelfen und daran merken wir, wie dort unten doch die Situation ist. Also noch einmal vielen Dank für eure Gebete und ich denke, bei Gelegenheit werden wir mehr dazu sagen.
Ich war schon einladen, Sonntag zum Familiengottesdienst, alle zusammen, die kleinen Kinder, die großen Kinder, die erwachsenen Kinder. Die Jugend möchte diesen Sonntag mit ausgestalten. Zu dem Thema würden wir euch schon einen Tag vorher einladen, am Samstag, den 5. April. Es gibt einen Film, der das Thema des Sonntags dann bezeichnet, der heißt übersetzt Nicht nur ein Fan. Also mehr als ein Fan. Was macht das für unser Leben mit Jesus, für unsere Nachfolge aus? Der Film wird ungefähr 2 Stunden gehen. Wir wollen uns aber vorher schon zusammen treffen und gemeinsam ein paar Lieder singen. Die Jugend möchte gern auch Dinge ausprobieren hier im Saal, was jetzt technisch neu möglich ist und vielleicht auch noch Schwierigkeiten macht. Und wir möchten euch dazu gerne einladen, wer gern singt, auch die Lieder schon, die zu diesem Thema passen, ab 18 Uhr hier zu sein. Der Film, den wir danach ansehen, geht ungefähr 2 Stunden. das ist nicht unbedingt ein Familienspielfilm. Das ist auch nichts Evangelistisches, wo man sagt, man lädt jemand ein, der mit Gott und Jesus noch gar nichts zu tun hatte, sondern das ist ein Film, der uns anspricht, wo stehen wir in unserer Beziehung zum Herrn Jesus. Nicht nur ein Fan. Dazu seid herzlich eingeladen. Diese Zettel, die liegen draußen an der Garderobe. Da steht alles nochmal drauf.
Ja, bevor wir uns wiedersehen am Wochenende, möchte ich euch auch noch einladen für den Mittwoch, 19 Uhr Gebetsstunde und 19.30 Uhr Bibelstunde. Wir lesen weiter im Jeremia-Buch, Donnerstag Jugendstunde, ja, Freitag Kinderkreis. Bei Claudia Gelfort steht hier drauf, schön, dass ihr das noch durchgehalten habt mit wechselnder Größe eures Kinderkreises. Super. Ja, übers Wochenende haben wir ja schon gehört. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Vers, was du vorgelesen hast. Wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Dass wir uns doch hin und wieder mal daran erinnern. Ja, ich möchte jetzt schließen mit den Worten aus 4. Mose. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.